Einen Nachtrag habe ich noch in dem Buch von Wiersbe auf Seite 88. Schreibt er über die Niederlage, die Josua erlitten hat in Josua 7 am Anfang. Hätte Josua ein Gebetstreffen einberufen, dann würde der Herr ihn informiert haben, dass es Sünde im Lager gab. Das kann schon sein. Das wissen wir natürlich nicht, aber er meint es, wenn jetzt Josua besonnener vorgegangen wäre und nicht gleich einfach weitergeprescht wäre und die nächste Stadt jetzt in Angriff genommen hätte, hätte er gebetet, dass der Herr ihm das früher geoffenbart hätte. Das wissen wir nicht. Das ist nur eine Vermutung. Das kann sein, dass das so war, ja, dass es so gewesen wäre. Aber es kann auch sein, dass es so ist, dass Josua diese Erfahrung machen musste. Er konnte ja gar nicht wissen, dass Sünde im Lager ist. Und auf diese Weise ist die Lektion, die er hier bekommen hat, eine sehr wichtige Lektion, auch für Josua, nicht nur für Achan, nämlich die Lektion, immer wieder den Herrn zu fragen, immer wieder: Herr, könnte es sein, dass unter uns Sünde ist? Das heißt für uns praktisch, dass man vorsichtig ist mit sich selber. Denn die Anwendung ist ja diese: wenn Achan hat gesündigt, ja, das heißt im Lager ist jetzt Sünde vorhanden. Die Anwendung ist diese: in meinem Leben ist irgendwo vielleicht Sünde vorhanden und ich weiß es nicht, dann ist es gut, wenn man demütig betet: Herr, falls ich schlafe, wecke mich auf. Falls ich blind bin, öffne mir die Augen. Wenn ich da etwas übersehe, hilf mir, dass ich besonnen vorgehe und decke die Sachen auf. Aber in der Praxis ist es doch so, dass wir sehr oft Niederlagen einfach hinnehmen müssen. Und durch die Niederlage erst werden wir dann wird uns dann bewusst: jetzt ist irgendwas los. Aus welchem Grund habe ich keinen Sieg? Ja? Und wenn ich keinen Sieg habe, muss ich mir Gedanken machen: Warum habe ich keinen Sieg? Habe ich in meinem Leben etwas geduldet und dulde ich etwas? Oder lebe ich einen Lebensstil, sodass das nicht möglich ist, dass ich einen Sieg bekommen kann? Also wenn mein Lebensstil ist, dass ich sehr wenig bete und sehr wenig in der Bibel lese, dann wird das so sein, dass ich weniger Sieg habe. Ich bin nicht so vorsichtig, wenn ich mit dem Herrn nicht eng in Verbindung stehe. Dann bin ich nicht vorsichtig und dann passiert es schneller, dass ich mich daneben benehme. Und wenn noch etwas kommt, noch irgendwie eine besondere Versuchung kommt, ist es schneller, dass ich sündige. Von daher ist es grundsätzlich wichtig, dass ich eng an dem Herrn mich klammere und dass ich keine zu große Meinung von mir selber habe, auch wenn ich einen Sieg hinter mir habe. Ja, ist gerade oft so, dass wenn wir irgendwo haben wir einen Sieg oder sind wir sehr froh, haben wir einen Erfolg gehabt in unserem geistlichen Leben, dann geht es weiter. Und dann denken wir: ja, letztes Mal habe ich einen Erfolg gehabt, jetzt wird es schon gut gehen, so ungefähr, ja. Und dann passen wir nicht auf und dann fallen wir auf die Nase und dann wachen wir wieder auf. Ja, das war klar, ich war nicht mit dem Herrn in Verbindung, ich habe nicht den Herrn gesucht, ich war nicht demütig genug. Also es ist immer so, dass wir brauchen das ständig, scheint es, dass der Herr uns auch negative Erfahrungen machen lässt. Das will er zwar nicht. Er ist ja keiner, der was Böses will. Er will gar nichts Böses mit uns. Aber das liegt in der Natur der Sache, dass wir sehr schnell von uns selber eine große Meinung haben und sehr viel halten auf uns. Und dann geschieht es, dass wir auf die Nase fallen. Und dann ist es wichtig, dass wir gleich wieder aufstehen und die Sache mit dem Herrn in Ordnung bringen und die Sache richten. So wie hier Achan. Also so wie hier die Sünde mit Achan gerichtet wurde. Also die Sache, das Böse wurde ausgemerzt aus Israel. Ich habe hier noch eine, es heißt hier in Kapitel 7, Vers 26, Sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihn, der bis auf diesen Tag da ist, und Jahwe wandte sich von der Glut seines Zornes ab. Darum gab man jenem Ort den Namen Tal Achor, Tal der Betrübnis, bis auf diesen Tag. Steine, Steinhaufen. Steine kommen oft vor im Buch Josua. Ich habe heute Morgen mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe die mal rausgesucht, die Steine. Wiersbe hat auch irgendwo am Ende seines Buches über die Steine etwas geschrieben. Er kam da auf 9 Punkte, ich kam auf 7. 7, das ist ja interessant. 7 ist ja immer eine schöne Zahl, oder? Das passt immer, ist fast immer inspiriert, oder? Nein, natürlich Spaß beiseite. Also 7 Steinhaufen im Buch Josua. Da habe ich eine Folie. Jetzt weiß ich, funktioniert das nicht? Sieben Steinhaufen im Buch Josua. Der erste Steinhaufen ist in Kapitel 4. Im Jordan, in der Mitte des Jordans, Kapitel 4, Vers 3 bis 9, dort wo Josua selber, nein, es ist nicht 3 bis 9, wo ist es? Hat jemand die Stelle? Wo Josua dann selber in der Mitte des Jordan die Steine errichtet. Das war, Josua, ich denke, es war, bitte, Josua 4, Vers 9, danke. Josua 4, Vers 9. 12 Steine richtete Josua in der Mitte des Jordans auf. Ja, hier haben wir das. 4, Vers 9. Im Jordan. Dann haben wir einen Steinhaufen am westlichen, das ist auch falsch, das heißt in Gilgal, nicht am westlichen Jordanufer. In Gilgal, das ist 10 Kilometer entfernt vom westlichen Jordanufer. Also in Gilgal, bitte auszubessern, Gilgal, etwa 10 Kilometer vom westlichen Jordanufer entfernt, war der zweite Steinhaufen. Der eine war im Jordan drinnen, der war nicht mehr sichtbar. Aber er war da. Der zweite war sichtbar und erinnerte auch an den ersten. Kapitel 4, Vers 20 und bis 24. Der dritte Steinhaufen, das ist der, den wir jetzt gerade gelesen haben, der Steinhaufen im Tal Achor, der erinnert an die Sünde Achans und das Gericht Gottes darüber. Dann werden wir noch einen Steinhaufen sehen in Kapitel 8, Vers 29 über dem König von Ai, der dort besiegt werden wird. Und als Erinnerung wird auch hier ein Steinhaufen errichtet. Und dann haben wir gleich danach unbehauene Steine am Ebal mit Kalk bestrichen, wo das Gesetz verlesen wurde und auch das Gesetz niedergeschrieben wurde. Wahrscheinlich eine Kurzform, vielleicht die 10 Gebote, niedergeschrieben wurden. Es heißt eine Abschrift des Gesetzes. Jedenfalls, das ist das nächste, das ist der 5. Der 6. Steinhaufen ist vor der Höhle Makeda, wo der General Josua die Könige des Nordens besiegt hat, Könige des Südens. Makeda. Besiegt hat. Und dann, der letzte ist der Steinhaufen unter der Steineiche in Sichem. Und ich habe hier rot so ein bisschen versucht, eine Deutung zu geben. Also im Jordan, das war ein Hinweis, oder könnten wir als Hinweis sehen, als darauf, dass Gott in den Tod ging, so tief hinunterstieg, um sein Volk mitzunehmen in den Tod, in die Tiefen. Christi Tod und wir mit ihm. Und am westlichen Ufer, beziehungsweise in Gilgal dann heißt das, in Gilgal dann die Auferstehung. Eine Erinnerung an die Auferstehung, das Herauskommen aus dem Jordan. im Tal Achor der Ernst der Sünde, dass es so wichtig ist, dass man Gott beim Wort nimmt und mit der Sünde sehr ernsthaft vorgeht, die Sache nicht locker nimmt. Dann bei dem König von Ai, da war es der Sieg über den Feind, das ist hier der zweite Sieg, eine Gedenkstätte, dass es Gott war letztlich, der hier den Sieg geschenkt hat. Die unbehauenen Steine am Ebal, zu denen kommen wir noch, der Fluch und der Segen, ein Bild auf, und das Gesetz, also ein Bild auf die Errichtung des Gesetzes im Land, die Aufrichtung des Gesetzes im Erbland. Und dann nochmal ein Siegesdenkmal über den Feind in der Höhle, vor der Höhle Makeda. Und zum Schluss ein Zeuge, der Steinhaufen als Zeuge über das Versprechen des Volkes, Gott zu dienen. Dass sie sich Gott erwählt haben, ihm zu dienen und ihm anzuhangen. Es ist gut, solche Denkmäler aufzurichten. Gedenksäulen in unserem persönlichen Leben. Das können Tagebücher sein oder das können Orte sein, die wir verbinden mit einer besonderen Begebenheit. Das können besondere Versammlungen sein. Denke daran, was der Herr getan hat. Also Steinhaufen. Denkmäler brauchen wir in unserem eigenen Leben. Gott hat uns mindestens das Mal des Herrn gegeben als Denkmal. Aber auch andere Symbole hat Gott uns gegeben, die uns erinnern. Symbole sind immer eine Hilfe. Auch die Taufe ist ein Symbol. Das Mal des Herrn. Auch die Kopfbedeckung ist ein Symbol. Sagt sehr viel aus. Auch die Handauflegung ist ein Symbol. Also wir haben im Christentum auch Symbole, die wir errichten. Bei besonderen Ereignissen hat man Hände aufgelegt. Das blieb in Erinnerung. Hier haben Brüder die Hände auf den Kopf gelegt und gebetet. Ich möchte heute Abend noch Kapitel 8 mit uns lesen, aber morgen möchte ich noch ein bisschen über Kapitel 7 und Kapitel 8 über die Anwendung. Also vor allem geht es da mir um den Bann und den Fluch und den Segen und den Fluch. Also den Fluch in Kapitel 7 und den Fluch in Kapitel 8 möchte ich dann morgen noch ein bisschen näher betrachten. Aber heute möchte ich noch die Einnahme von Ai mit uns lesen, Kapitel 8. Heute Abend werden wir ein bisschen früher fertig machen, weil ich habe einiges noch vorzubereiten. Ich bin in Zeitnot gekommen und ich brauche dann heute Abend noch ein bisschen Zeit, weil ich da einiges nicht, bin nicht zufrieden mit meinen Vorbereitungen. So brauche ich Zeit bis morgen. Die Nacht ist ja noch lange. Aber nee. Kapitel 8 lesen wir. Also es geht hier, Kapitel 8 ist jetzt Vers 1, der Herr, Jahweh, sagte zu Josua: Fürchte dich nicht und erschrick nicht, nimm alles Kriegsvolk mit dir und mach dich auf, zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai und sein Volk in seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Es fällt auf, der Herr spricht wieder zu Josua. Er bekommt eine klare Anweisung und er bekommt eine Ermutigung. Das geht jetzt um die Frage der Kriegstaktik. Durch welche Kriegstaktik soll jetzt die Stadt Ai eingenommen werden? Ja, soll er mit der Lade rundherum ziehen und warten, bis ein Erdbeben kommt und die Stadt zusammenfällt? Oder wie soll das jetzt geschehen? Nein, das Mittel wird diesmal nicht so sein. Das Mittel wird ganz anders sein. Es geht nicht um die Frage, wie komme ich rein in die Stadt. Es geht eher um die Frage, wie locke ich die Leute heraus aus der Stadt. Das wird die Strategie hier sein. Gott hat immer wieder seinen Knechten verschiedene Strategien empfohlen, oder nicht empfohlen, gesagt, befohlen. Und Gott hat es deshalb getan, damit die Abhängigkeit bleibt. Bei David sehen wir das auch. Einmal heißt es, er soll ziehen und dann soll er nicht ziehen, dann soll er warten und dann soll er warten, bis sich die Bäume bewegen, soll die Bäume beobachten. Und Gott macht das, weil er lernt, David lernt hier jede Anweisung vom Herrn zu bekommen. Es geht um die Abhängigkeit, dass er lernt, es ist nicht einfach eine, nicht ich kämpfe für den Herrn, sondern ich kämpfe mit dem Herrn. Und der Herr gibt mir die Anweisung, ich halte mich genau an die Anweisungen, ich bleibe im Gebet, ich bleibe in Verbindung mit ihm. Und so entsteht eine Zusammenarbeit und Gott möchte das. Gott hat uns geehrt und geadelt, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist ein großes, großes Vorrecht. Er braucht uns nicht. Überhaupt nicht. Aber er wollte es gerne, weil er uns Freude machen möchte in dieser Zusammenarbeit und weil er uns zeigen möchte, die Art, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Der Mensch soll als Abhängigkeitswesen funktionieren und funktioniert auch nur so. Und auch in der Ewigkeit wird es so sein. Bitte meinen Sie nicht, in der Ewigkeit werden Sie dann selbstständig die Sachen machen ohne Gott. Das wird nicht so sein. Sie werden Ihre Galaxien dann nicht ohne Gott verwalten. Und was da alles zu tun gibt und die Engel, die vielen Milliarden Engel, die auch noch zu regieren und zu richten sind und was es alles gibt. Jedenfalls, es gibt viel Arbeit im Reich Gottes in der Ewigkeit und da werden wir genauso wie heute jeden Schritt mit Gott machen. Und es wird dort keine Sünde sein, das wird uns gut tun, wir werden es leichter haben in der Hinsicht. Aber der Herr hat den Menschen erschaffen, hat ihm ein großes Potenzial gegeben und er möchte, dass der Mensch seine Schöpfung verwaltet. Und Gott wird eine neue Schöpfung schaffen und wird den Menschen hineinsetzen, wie in die erste Schöpfung, und wird den Menschen dort hinstellen und sagen, herrsche über die Schöpfung. Herrsche jetzt du als mein Stellvertreter. Und du bist der zweite Mann, sozusagen. Du bist der zweite Mann. Das ist wie bei Josef. Wer sich erinnert an die Geschichte mit Josef, Josef war in der Familie zu Hause der zweite Mann hinter dem Jakob. Josef wurde erwählt als der Erstgeborene anstelle von Ruben und er bekam ein besonderes Gewand, um das zu zeigen. Ja? Und dann war Josef der zweite Mann in Ägypten, wo er hinkam zu Potiphar ins Haus. Nach nicht langer Zeit hat Potiphar gesagt, du bist der zweite Mann. Und ich tue nichts und du tust alles, aber ich bin doch der erste Mann. Du tust meine Arbeit, aber du musst sie in Abhängigkeit von mir tun. Genauso war es. Und im Gefängnis ging es genauso weiter. Der Oberste vom Gefängnis hat bald gemerkt, der ist begabt, ich tue nichts, aber ich bin der erste Mann und du, Josef, bist der zweite Mann und du alles machst du in Abhängigkeit von mir. Und so ging es weiter. Also er kam zu Pharao, gibt ihm ein paar Ratschläge und der Pharao sagt, du bist der Mann, du machst alles, ich bin nur über den Thron höher als du, ich mache nichts, du machst alles, aber ich bin der erste Mann, du bist der zweite Mann. Und so hat Gott den Menschen erschaffen. Das ist das Wesen, wie wir gebaut sind. Also wir sind die Zweiten, wir sind Stellvertreter Gottes. Und auch in der neuen Schöpfung wird es so sein, dass wir alles mit Gott machen. Gott wird sagen, ich freue mich, wenn du handelst, aber du musst es mit mir machen. Ich habe meine Freude, dir Arbeit zu übergeben, meine Arbeit zu übergeben. Du tust mein Werk, aber nicht ohne mich, bitte. Ohne mich könnt ihr nichts tun im Königreich. Nichts. Und der Herr möchte uns dazu. Also er möchte uns in seine Mitarbeit nehmen. Auch heute ist es so. Aber deshalb beten wir ja. Deshalb haben wir das Gebet. Wir beten, so hat der Herr Jesus gesagt, ihr betet und ich handle. Ohne mich macht ihr nichts. Ihr betet, ich gebe euch Anweisungen. Ihr betet und ich werde durch euch wirken. Und ich werde mit euch wirken. Und der Himmel wird auf die Erde hören. Die Erde wird beten und der Himmel wird hören. Der Himmel wird nachziehen. Und deshalb müsst ihr euch genau befassen mit dem Himmel. Was will der Himmel? Ja, was ist wie soll es gehen? Und dann, wenn ihr so mit mir arbeitet, dann wird Gottes Reich gebaut werden auf dieser Erde und in der Ewigkeit. So ist es hier auch bei Josua. Also Josua soll der Mitarbeiter sein, das Volk Israel soll der Mitarbeiter Gottes sein. Das Volk soll das Instrument sein, wodurch die anderen Völker jetzt gerichtet werden, aber es muss alles in Abhängigkeit geschehen. Deshalb also, hier, fürchte dich nicht und erschrick nicht, nimm alles Kriegsvolk mit dir, mach dich auf, zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai und sein Volk und seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Diesen Vers kennen wir schon, ja, fürchte dich nicht, ich habe gegeben. Also hier ist wieder, sind wir wieder genau in richtiger Beziehung, oder? Vorher schien es so, als ob Josua ein bisschen allein steht, ja, als er da diesen Versuch machte, um Ai zu besiegen. Aber jetzt ist der Herr dabei, ganz offensichtlich dabei. Vers 2, und du sollst in Ai und an seinem König tun, so wie du an Jericho und an seinem König getan hast. Jedoch seine Beute und sein Vieh dürft ihr für euch plündern. Hier also ganz klar, hier ist der Unterschied. Jetzt dürft ihr euch die Beute nehmen. Die Erstlingsfrucht gehört mir, das ist Jericho, da gehört alles mir. Jetzt bekommt ihr euren Anteil. Und jetzt kommt die Strategie, Vers 2 am Ende, lege dir einen Hinterhalt gegen die Stadt in ihren Rücken. Also das Volk muss geteilt werden. Da machte sich Josua mit allem Kriegsvolk auf, also nicht nur mit 2000 Mann oder so, sondern mit allem Kriegsvolk. Es ist jeder gefordert, alle sind gefordert in dem Kampf, alles. Es ist, auch in unserem Leben ist ja auch so. Wir meinen, ach, kein Problem gegen dieses, das ist eine kleine Sünde, da werde ich schon fertig damit. Ja. Nein, es ist immer alles gefordert. Und nie denken, das ist nicht so schlimm, das Problem. Da werde ich schon fertig damit.
Frage. Ja. Das war ein Fehler, dass bei dem ersten Mal nur 3000 oder 2000.
Das ist eine schwierige Frage, weil wir keinen Kommentar bekommen über das, was im Kapitel 7 geschehen ist. Aber das Einzige, was uns ein bisschen mangelt, ist, wir haben der Herr sagte, der Herr sprach zu Josua. Das fehlt uns irgendwie. Und von daher, das geht einem ab. Nun, man könnte sagen, ja, aber als er dann gegen Makeda kämpfte und bei der Höhle da kam das auch nicht. Doch, da kam doch auch die Stimme des Herrn mit der Höhle, mit den Steinen. Da hat er auch wieder eine Direktive gegeben. Aber ich kann, also es, wir sind da ein bisschen auf unsicherem Boden, nur wir können nur Vermutungen anstellen. Und in Kapitel 7 haben ja ihm die Ältesten oder diese Führer dort geraten, du brauchst nicht das ganze Heer verwenden. Und wir lernen jedenfalls, dass an dem, was wir hier jetzt von Gott, an diese Anweisung, die Gott uns gibt, hier in Kapitel 8, lernen wir, dass das nicht richtig war. Das hätte er nicht wissen können. Nun, wer weiß, vielleicht hätte er mehr erfahren, hätte er besonnen und das Gebet des Herrn, das Angesicht des Herrn gesucht, wie wir es bemeint, vielleicht hätte Gott ihm wirklich etwas geoffenbart und gesagt, was er zu tun hat. Ich kann hier nicht mehr sagen, aber Tatsache ist, hier in Kapitel 8 haben wir ganz klar wieder das Reden Gottes, die Ermutigung Gottes. Jedenfalls, das ganze Heer wird gebraucht. Da machte sich Josua auf, Vers 3, mit allem Kriegsvolk, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua wählte 30.000 Mann. Man stelle sich das mal vor, viel, viel mehr als vorher. 30.000 Mann aus, kriegstüchtige Männer, und sandte sie bei Nacht ab. Und er gebot ihnen und sagte, seht, ihr sollt den Hinterhalt bilden. Also 30.000 gehen in den Hinterhalt. Die verstecken sich so seitlich, ja, gegen die Stadt, im Rücken der Stadt. Entfernt euch nicht zu weit von der Stadt, sondern seid alle bereit. Interessant ist, dass Gott hat ihm das Grundsätzliche gesagt, oder? Gott hat ihm gesagt, lege einen Hinterhalt. Wie er das jetzt genau tun soll und wie viel Mann und so, das lesen wir nichts davon. Dass Gott jetzt ganz genau gesagt, er muss 30.000 dorthin und das überlässt er der Strategie des Generals. Denn Josua hat ja gewisse Erfahrung schon und Josua nimmt sich viele Leute, er will jetzt auf Nummer sicher gehen. Gott hat ihm ja gesagt, er soll das ganze Volk nehmen. Er soll sich aufmachen mit allem Kriegsvolk, Vers 1. Also dann müssen es viele Leute sein, die im Hinterhalt liegen werden. Und gute Leute. Er gebot ihnen und sagte, seht, ihr sollt den Hinterhalt bilden gegen die Stadt, im Rücken der Stadt, entfernt euch nicht zu weit von der Stadt, sondern seid alle bereit. Und ich und alles Volk, das bei mir ist, wir wollen uns der Stadt nähern. Und es soll geschehen, wenn sie herauskommen, uns entgegen, wie das erste Mal, so wollen wir vor ihnen fliehen. Und er denkt sich, die Niederlage, die wir vorher hatten, das wird unsere Strategie jetzt. Wir nutzen unsere Niederlage von vorher, nutzen wir aus für den Sieg jetzt. Das ist weise. So kann man aus einer Niederlage auch einen Sieg machen. Das heißt, man kann lernen aus einer Niederlage für den nächsten Kampf. Die anderen denken sich, ja, die machen es genauso wie letztes Mal. Wir machen es genauso wie letztes Jahr, wir verfolgen sie. Und sie sind, jetzt sind die anderen unvorsichtig geworden. Und genau diese Unvorsichtigkeit, die nutzen wir jetzt aus. Also das hatte doch etwas Gutes noch für Josua, dass sie zuerst eine Niederlage hatten, denn jetzt sind die anderen unvorsichtig geworden. Sie werden herausziehen hinter uns her, bis wir sie von der Stadt abgezogen haben, Vers 6, denn sie werden sagen, sie fliehen vor uns wie das erste Mal. Und wir wollen vor ihnen fliehen, dann sollt ihr euch aus dem Hinterhalt aufmachen und die Stadt in Besitz nehmen. Und Jahwe, euer Gott, wird sie in eure Hand geben. Und es soll geschehen, wenn ihr die Stadt eingenommen habt, so sollt ihr die Stadt mit Feuer anzünden, nach dem Wort Jahwes sollt ihr tun, seht, ich habe es euch geboten. Also Gott hatte ja gesagt, Hinterhalt legen, nach dem Wort Jahwes. Vers 9, und Josua sandte sie ab und sie zogen in den Hinterhalt und hielten zwischen Bethel und Ai, westlich von Ai, und Josua brachte jene Nacht in der Mitte des Volkes zu. Vielleicht hat er auch gedacht, dass die Leute von Bethel vielleicht auch noch hinzugezogen werden könnten. Deshalb hat auch genügend Leute im Hinterhalt, denn von Bethel war ja nicht weit weg. Und wenn die Leute von Bethel auch noch dazugezogen würden, dann hätte er noch immerhin genug Leute im Hinterhalt, die auch gegen die von Bethel noch kämpfen können. Jedenfalls, das Schöne ist hier, Josua brachte jene Nacht in der Mitte des Volkes zu. Also nicht beim Hinterhalt ist er geblieben. Das war die leichtere Arbeit im Hinterhalt. Die schwerere Arbeit ist der größere Teil des Volkes, die zuerst fliehen müssen, die einen Flucht vortäuschen müssen und sich dann umwenden müssen und zurückkämpfen. Das ist der schwerere Teil. Und bei denen ist Josua. Bei denen bleibt er. Nicht bei dem Hinterhalt. Das ist die leichte Arbeit. Ein sehr weiser General. Und er bleibt bei dem Volk, bleibt in der Mitte der Leute. Vers 10, und Josua machte sich frühmorgens auf, musterte das Volk und er zog hinauf, er und die Ältesten von Israel, vor dem Volk her nach Ai. Und alles Kriegsvolk, das bei ihm war, zog hinauf und rückte heran und sie kamen vor die Stadt. Und sie lagerten nördlich von Ai und das Tal war zwischen ihm und Ai. Er hatte aber etwa 5000 Mann genommen, und sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt. Ah, hier haben wir einen zweiten Hinterhalt. Wir haben also zwei Hinterhalte. Er hat 30.000 hat er bei Ai im Hinterhalt. 5.000 hat er zwischen Bethel und Ai im Hinterhalt. Er hat zwei Hinterhälte, weil er Angst hat, weil er vorsichtig ist genug, dass nicht die Leute von Bethel auch noch kommen würden. Bitte. Oder habe ich das falsch verstanden? Aber hier sind es 5.000 und dort sind es 30.000. Das scheint jetzt, dass es doch zwei Teile sind jedenfalls von diesem Teil, von diesem Hinterhalt. Habe ich das richtig verstanden? Bitte? Westlich von Ai heißt es dort in Vers 9. Und hier heißt es nördlich. Sie lagerten nördlich von Ai und das Tal war zwischen ihm und Ai und er hatte etwa 5000 Mann genommen, sie als Hinterhalt zwischen Bethel und Ai gelegt, westlich von der Stadt. Nein, hier ist es auch westlich. Vorne heißt es westlich in Vers 9 und hier in Vers 12 heißt es auch westlich von der Stadt, also von Ai. Aber es müssen zwei Gruppen sein, denn die eine sind 30.000, die andere sind 5.000. Also das, sonst hätten wir ein Problem. Ja. Also zwei Gruppen im Hinterhalt. Und Vers 13, und so stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt war. Ich sollte eigentlich schon längstens die Karte zeigen, ich möchte mich entschuldigen hier. Also entschuldigen kann ich nicht, beschuldigen vielleicht besser. Ja, vielleicht haben wir eine bessere Karte. Bethel-Ai. Vielleicht doch diese Karte hier. Ist nichts hier, ja klar. Vielleicht diese Karte. Wir haben hier also Bethel und Ai ganz nahe beieinander. Ist es sichtbar? Nein, wo? Wo sind wir? Beta, hier. Bethel und Ai. Dann haben wir hier den Hinterhalt, der grüne Pfeil. Das ist, die kommen vom Norden her, zwischen Bethel und Ai. Und hier haben wir den Angriff vom Süden her. Ja, so soll es sein. Ach, dass das Große herkommt vom Norden, die anderen sind im Süden oder im Südwesten. Ja, ja. Ja, Verzeihung. Danke für die Aufmerksamkeit. Sie lagerten nördlich von Ai, das Tal war zwischen ihm und Ai. Also, sie kommen, das heißt, dieser Bogen, das ist das, dann stimmt die Karte nicht. Stimmt die Karte nicht. In der Karte steht, das ist der kleine Hinterhalt, aber das kann dann nicht stimmen. Dann haben die Karte gemacht, haben nicht recht. Da steht Small Ambush Force Approaches from North. Na gut. Einer von Norden und ein Teil von Südwesten. So stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt. So stellten sie das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt. Ja, so wie jetzt gesagt wurde. Und Josua zog in dieser Nacht mitten in das Tal. Und es geschah, als der König von Ai es sah, da eilten die Männer der Stadt, machten sich früh auf und zogen hinaus, Israel entgegen zum Kampf, er und sein ganzes Volk an dem bestimmten Ort östlich der Ebene. Also der König eilt jetzt aus der Stadt heraus. Er und sein ganzes Volk östlich der Ebene. Also er eilt heraus in Richtung Osten. Die kommen ja von Nordosten und er eilt heraus Richtung Osten. Er wusste aber nicht, dass ihm im Rücken der Stadt ein Hinterhalt gelegt war, im Südwesten. Und Josua und ganz Israel ließen sich vor ihnen schlagen. Jetzt eilen die also weiter noch in Richtung Norden, Nordosten. Josua und ganz Israel ließen sich vor ihnen schlagen und flohen auf dem Weg zur Wüste. Da wurde das ganze Volk, das in der Stadt war, zusammengerufen, um ihnen nachzujagen. Und sie jagten Josua nach und wurden von der Stadt abgezogen. Und es blieb kein Mann in Ai und Bethel übrig, Frauen schon und Kinder, aber kein Mann, der nicht hinter Israel her ausgezogen wäre. Und sie ließen die Stadt offen und jagten Israel nach. Und hier greift der Herr wieder ein. Jetzt gibt der Herr, weil er weiß, das ist ein kritischer Augenblick, jetzt gibt der Herr dem Josua eine Direktive, eine ganz klare, direkte Anweisung. Der Herr, Jahwe, sagte zu Josua: strecke den Spieß aus, der in deiner Hand ist. Strich hingegen Ei aus, denn ich will es in deine Hand geben. Und Josua streckte den Spieß, der in seiner Hand war, gegen die Stadt aus. Wir denken da auch an Mose auf dem Berg, wie er den Stab emporhebt. Und immer wenn Josua den Stab emporhob, wenn Mose den Stab emporhob, hat Josua gesiegt damals. Und hier ist es ähnlich. Josua streckt jetzt den Spieß aus, der in seiner Hand war, als Zeichen gegen die Stadt. Und der Hinterhalt, das war das Zeichen offensichtlich für den Hinterhalt, der Hinterhalt machte sich schnell von seinem Ort auf und lief, als er seine Hand ausstreckte, und sie kamen in die Stadt und nahmen sie ein. Und sie eilten und zündeten die Stadt mit Feuer an. Also die einen zünden die Stadt an, der Hinterhalt, der vom Südwesten her kam, zündet die Stadt an, und der andere Teil, der in Richtung Nordosten die Israeliten verfolgt hat, da wenden sich jetzt die Israeliten um und kämpfen gegen das ganze Heer von Ai. Und sie sind genügend, und Josua hat genügend Leute, das ist das Wichtige hier. Weil Josua so viele Soldaten hat, kann er das machen. Deshalb konnte er sie rauslocken. Hätte er zu wenig Soldaten, wäre das Ganze nicht gelungen. Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch der Stadt stieg zum Himmel empor. Und sie hatten keine Kraft. Also jetzt entfällt ihnen der Mut und auch die Kraft. Sie hatten keine Kraft, dahin oder dorthin zu fliehen. Denn das Volk, das zur Wüste hingeflohen war, wandte sich um gegen den Verfolger. Denn als Josua und ganz Israel gesehen hatten, dass der Hinterhalt die Stadt eingenommen hatte und dass der Rauch der Stadt emporgestiegen war, da kehrten sie um und schlugen die Männer von Ai. Also das war diese Taktik, Hinterhaltstaktik Weglock-Taktik. Man lockt die Leute aus der Stadt heraus und dann nimmt man die Stadt ein von der anderen Seite, und inzwischen werden die anderen entmutigt und haben keine Chance mehr. Jene aber zogen aus der Stadt ihnen entgegen, also dieser Hinterhaltteil, der hat seine Sache erledigt, jetzt kommen die entgegen, und jetzt sind die Krieger von Ai sind jetzt zwischen zwei Heeren, da sind die 30.000 vom Hinterhalt, da ist das große Heer, und da kommen die jetzt zusammen. Und sie schlugen sie, Vers 22, jene zogen aus der Stadt ihnen entgegen, sodass sie mitten zwischen Israel waren, die einen hier, von hier, die anderen von dort, und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener oder Entkommener übrig blieb. Und den König von Ai griffen sie lebendig und brachten ihn zu Josua. Ja, das Problem, das wir hatten, war westlich. Es stand im Text westlich von Ai. Das war unser Problem in Vers 9 und in Vers 12 hatten wir. Da wurde gesagt westlich und auch Vers 13. Sie stellten das Volk auf, das ganze Lager, das nördlich von der Stadt war und dessen Hinterhalt westlich von der Stadt. Oder es ist ein Übersetzungsfehler. Hat jemand eine andere Übersetzung? In Vers 13? Bitte? Aha, dass man also das als westlich, also wenn Sie jetzt im Bogen kommen, bin ich. Aha. Weil sie im Bogen kommen, kommen sie dann vom Westen her. Nicht vom Norden oder Nordosten, sondern sie kommen dann vom Westen her. Ja, na gut. Wir haben noch was zu arbeiten heute Nacht. Das ist die Hausübung für uns. Ich lasse mich dann morgen von Ihnen mir das erklären. Vers 18, nein, wo waren wir? Vers 23. Und den König von Ai griffen sie lebend und brachten ihn zu Josua. Und es geschah, als Israel alle Bewohner von Ai auf dem Feld in der Wüste, wo sie ihn nachgejagt waren, vollständig niedergemacht hatte, und sie alle durch die Schärfe des Schwertes gefallen waren, bis sie aufgerieben waren, da kehrte ganz Israel um nach Ai, und sie schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Also, jetzt kommt das ganze Heer, nachdem sie das Männerheer geschlagen haben, kommen sie jetzt in die Stadt und schlagen jetzt das rotten die gesamte Stadt aus. Und alle an diesem Tag Gefallenen, sowohl Männer als Frauen, waren 12.000, alle Leute von Ai. Man sieht hier also, die waren in der großen Minderzahl, aber für diese Taktik brauchte Josua die vielen Krieger. Also der Rest täuscht die Niederlage vor, und aus dieser vorgetäuschten Niederlage wird dann ein großer Sieg. Und Josua zog mit der Gruppe, die also die Niederlage vorzutäuschen hatte. Eine augenscheinliche oder so als eine vorgetäuschte oder augenscheinliche Niederlage wurde zu einem herrlichen Sieg verwandelt. Wenn wir da ein bisschen jetzt an unser Leben denken vielleicht und an unsere Kämpfe, das gibt es in unserem Leben auch. Eine augenscheinliche Niederlage wird in einen herrlichen Sieg verwandelt. Wie wird Gott für mich einen Sieg bewirken? Wenn ich Kompromisse eingehe, wie Achan, wenn ich Sünde dulde, wie eine Sünde wie Achan hier, dann gibt es eine Niederlage. Wie kann aus einer Niederlage ein Sieg werden? Nun, wenn mein Herr mit mir zieht und mich trägt in dieser Niederlage, es ist wie wenn Josua, wie Josua hier mit dieser Gruppe zieht, die eine scheinbare Niederlage hat, und dann dreht Josua sich um und da gibt es einen Krieg. So kann es sein, wenn der Herr mit mir geht und mit mir zur Seite steht und mir in meiner Niederlage mit mir zieht, dann kann der Herr sich umwenden zum rechten Zeitpunkt und kann dennoch einen Sieg, also aus meiner Niederlage einen Sieg machen. Eine scheinbare Niederlage wird zu einem großen Sieg des Herrn. Das heißt, wenn ich eine Niederlage erlebe oder wenn alles so aussieht wie eine Niederlage in meinem Leben, dann ist es wichtig, dass ich mich ganz eng an den Herrn wende und dass ich den Herrn in meiner Niederlage, den Herrn jetzt auf meiner Seite habe. Das heißt, ich muss schauen, dass ich Sachen in Ordnung bringe, dass ich weiß, jetzt ist der Herr auf meiner Seite, und dann kommt der Herr mir zur Seite und kämpft mit mir weiter, und dann drehen wir uns um. Und dann wird es aus der Niederlage ein großer Sieg. Der Herr hat es bei Petrus getan. Denken wir dran. Petrus hat eine Niederlage erlitten, hat den Herrn verleugnet dort am Kohlenfeuer. Und was hat Petrus getan? Oder was hat der Herr getan? Der Herr hat den Petrus schon vorher gewarnt oder vorher vorbereitet. Als dann der Hahn krähte, dann war der Hahnenschrei das Entscheidende. Denn der Hahnenschrei hat ihn erinnert, dass der Herr ihm gesagt hatte, ich hab alles schon vorher gewusst. Oder dass der Herr ihm vorher das schon zugesagt hatte. Und dann heißt es, der Herr blickte ihn an. Da trafen sich die Augenpaare des Petrus und des Herrn dort in dem Hof von dem hohen Priester. Der eine war wahrscheinlich oben und der andere stand unten. Und die haben sich gesehen, und als der Hahn schrie, hat der Herr ihn angeblickt. Das wollte er sagen, siehst du, ich habe es vorher schon gewusst. Und ich bin immer noch da. Ich bin auf deiner Seite. Ich bin nicht enttäuscht über dich. Manchmal meinen wir, wenn wir eine Niederlage erlebt haben, jetzt ist der Herr so enttäuscht von mir, was wird er jetzt mit mir, jetzt kann er mit mir nichts mehr anfangen. Jetzt ist er enttäuscht. Der Herr ist gar nicht enttäuscht. Der weiß sehr genau. Es war ja Petrus, der etwas lernen musste. Es war Petrus, der lernen musste, nicht auf sich selbst zu vertrauen. Und diese ganze Sache, diese ganze Niederlage hat so sehr geholfen, dass aus diesem Petrus dann ein Hirte wird. Ein Hirte für seine Brüder. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Weide meine Schafe. Der Herr hat ihn wiederhergestellt, der Herr war auf seiner Seite jetzt und Petrus erlebte einen großen Sieg aus der Niederlage heraus. Also wenn mein geliebter Herr kommt und mir zur Seite steht und meine Niederlage trägt und mit mir ja jetzt weitergeht, dann umkehrt, dann kann sich das in einen Sieg verwandeln. Das ist jetzt ein bisschen so eine Anwendung gewesen für unser Leben. Nicht eine Auslegung, eine Anwendung, eine mögliche Anwendung. Man muss immer aufpassen mit so Anwendungen, dass man nicht jetzt fantasievoll wird. Aber es ist schon so, das Prinzip stimmt, das Prinzip bleibt gleich. Das erleben wir auch im praktischen Leben. Sind dazu Fragen, Gedanken? Bitte. Als Petrus aus dem Boot stieg und gesunken ist, dann klingt was enttäuscht. Du klein, ja. Ja. Er hatte wahrscheinlich ihm die Information zu geben, dass sein Glaube klein war. Das musste der Petrus lernen, dem Herrn zu vertrauen. Hier war es eine Lektion, die er noch zu lernen hatte. Ich denke nicht enttäuscht. Der Herr ist doch nicht enttäuscht. Er ist, vielleicht ist er manchmal betrübt, weil er sieht, das hätte nicht sein müssen. In dem Sinn ist er betrübt, aber nicht enttäuscht. Also, der Herr kennt mich durch und durch. Und der Herr weiß auch, wenn ich jetzt der Herr weiß, wie ich beschaffen bin und der Herr weiß, dass ich aus mir ohnehin keinen Sieg davon tragen werde, wenn ich auf mich blicke. Es ist wichtig für uns Christen, dass wir uns bewusst sind, es ist alles geschenkt. Wir leben aus der Gnade. Wir leben aus der Gnade Gottes und alles ist Geschenk. Und es gibt jetzt verschiedene Dinge in unserem Leben, die uns passieren, die wir sehr negativ erachten. Und der Herr, wenn wir jetzt zum Herrn kommen und darüber beten und uns demütigen vor dem Herrn, dann sagt der Herr, gut, jetzt verwende ich diese betrübliche Niederlage, aber ich verwende sie zum Guten und wandle es in einen Sieg um. Konsequenzen müssen wir oft tragen, ist keine Frage. Josua musste auch Konsequenzen tragen. 36 Menschen waren gestorben, 36 Soldaten hat er verloren. Das waren Konsequenzen, die zu tragen waren, ganz sicher, vorher. Aber Konsequenzen müssen wir tragen, aber dennoch, wir dürfen da nicht stehen bleiben. So mancher Christ ist verzagt und will nicht mehr weitermachen, weil er sich denkt, ja, jetzt habe ich schon den Herrn da enttäuscht, jetzt ist ohnehin schon egal, ja, jetzt kann ich ihn noch bei 5 anderen Dingen auch noch enttäuschen, so ungefähr, ja. Und es ist aber nicht so, der Herr ist nicht enttäuscht, sondern der Herr wusste Bescheid darum und er möchte, dass ich meine Lektion lerne und deshalb darf ich gerade nicht diese Haltung einnehmen, jetzt ist es egal. Was hier interessant ist, Vers 26. Josua zog seine Hand, die er mit dem Spieß ausgestreckt hatte, nicht zurück, bis man alle Bewohner von Ai ausgetilgt hatte. Es wird hier so gesondert noch gesagt. Josua zog seine Hand nicht zurück. Josua wollte einen ganzen Sieg und hat nicht vorzeitig abgeblasen. Ein ganzer Sieg. Bis. So war es auch beim Durchzug durch den Jordan. Die Lade, die blieb im Jordan, bis alle drüber waren. Und jetzt, Josua streckt seine Hand aus, bis Ai ganz besiegt ist. Der Herr selber hat seine Hand ausgestreckt. Der Herr, der Heerführer mit dem Schwert, hat sein Schwert nicht zurückgezogen, bis das Gericht vollstreckt ist und bis die letzte Opposition gebrochen ist. Damals auf dem Berg hat Mose seinen Stab gehalten, bis der Sieg errungen war. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist in unserem Leben, das Ziel ist, dass das Gesetz Gottes aufgerichtet wird im Lande, in unserem Land. Das Ziel ist, er hat uns seine Gesetze in unser Herz geschrieben und das Ziel ist, uns zu Menschen machen, die nach seinen Wegen wandeln, die das Gesetz in ihrem Leben aufrichten. Und das ist jetzt gerade dorthin, gehen sie. Jericho ist besiegt, Ai ist besiegt und jetzt geht es Richtung Ebal. Dort wird das Gesetz aufgerichtet, dort wird das Gesetz ausgerufen und abgeschrieben und ein Denkmal errichtet und Segen und Fluch werden verkündet und vorgelesen. Der Herr zieht seine Hand nicht zurück, bis die Gerechtigkeit des Gesetzes vollkommen erfüllt wird. In meinem Leben, Römer Kapitel 8, Vers 2 bis 4, ist davon die Rede, von der Errichtung des Gesetzes in unserem Leben, dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also der Heilige Geist kam in mein Leben und der Heilige Geist brachte ein neues Kraftgesetz mit in mein Leben hinein. In Christus, jetzt wo ich in Christus bin, bin ich im Geist und ist der Geist in mir. Und er machte mich frei, sodass ich nicht mehr abhängig bin von dem Kraftgesetz der Sünde, das mich zur Sünde und zum Tod hinzieht. Dieses Kraftgesetz, das da ist in meinen Gliedern. Jetzt habe ich ein neues Gesetz in meinen Gliedern. Vers 3. Denn was das Gesetz nicht vermochte, es war ja schwach durch das Fleisch. Das hat Gott gemacht, das tat Gott. Er hat es möglich gemacht, heißt es, ja. Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für die Sünde, also als Opfer für die Sünde. Und er verurteilte die Sünde im Fleisch, also die Sünde in seinem Fleisch, in Jesu Fleisch. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich dort kreuzigen lassen. Und er hat dort die Sünde verurteilt, auf Golgatha. Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Also wir haben ja die Wahl, entweder wandeln wir nach dem Fleisch oder nach dem Geist. Aber er spricht jetzt uns an als solche, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und wenn das geschieht, wenn wir uns also nach dem Geist handeln, nach dem Geist wandeln, das heißt uns auf ihn stützen und auf ihn verlassen und auf ihn vertrauen, dann wird das Gesetz aufgerichtet in unserem Leben. Die Rechtsforderung des Gesetzes wird dann in uns erfüllt. Das heißt, das, was Gott im Gesetz gefordert hat, letztlich ist es in einem Wort zusammenzufassen, Liebe. Liebe zu Gott und eine Liebe zu Gott äußert sich auch in die Liebe zum Nächsten. Liebe, das ist die letzte eigentliche Zusammenfassung des Gesetzes, die Summe des Gesetzes. Jetzt wird die Rechtsforderung des Gesetzes in uns aufgerichtet, in uns erfüllt. Das heißt, in praktischer Weise, wenn wir nach dem Geist wandeln und in dem Maße, in dem wir im Geist wandeln, wird das geschehen. In dem Maße, in dem ich im Fleisch lebe oder nach dem Fleisch lebe, in dem Maße werde ich Niederlagen erleben. Also der Herr möchte aber seine Hand nicht zurückziehen. Die Hand des Herrn ist da, die ist ausgestreckt, die ist da. Der Führer des Heeres des Herrn ist mitgezogen. Und er hat seine Hand ausgestreckt er zieht sie nicht zurück, bis das geschieht, bis das die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt wird. Das heißt, in unserem Leben möchte der Herr, dass es so weit kommt, dass mehr und mehr die Liebe, dass die Summe des Gesetzes ausgeübt wird. Und in Hebräer 8, Vers Vers 8. Siehe, Tage kommen, sagt der Herr, und da werde ich für das Haus Israel und für das Haus Juda einen neuen Bund abschließen. Nicht dem Bunde entsprechend, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, weil sie nicht blieben in meinem Bunde. Und ich achtete ihre nicht, sagt der Herr. Er hat sie dann gezüchtigt und hat sie dann nach Babylon geschickt und so weiter. Denn dieser ist der Bund, mit dem ich mich mit ihnen verbünden werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich gebe meine Gesetze in ihr Inneres, in ihr Denken, und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott sein, und sie werden mir zum Volk sein. Also was Gott hier tut im neuen Bund ist, er schreibt seine Gesetze in das Denken des Christen, in das Denken des Christen hinein, in die Herzen. Das Herz ist dort, wo das sitzt. Das Herz ist das Innere des Menschen und dort ist der Sitz, ist das Denken. Das wichtigste Bereich im Herzen ist das Denken. Dort, genau dorthin schreibt er seine Gesetze hinein, sodass dann das Gesetz von innen heraus erfüllt wird, in dem Maße, in dem die Gläubigen im Geist Christi und mit dem Geist Christi vorangehen, im Geist Christi wandeln. Und es wird keiner seinen Nächsten lehren und keiner seinem Bruder sagen, erkenne den Herrn. Sie werden mich alle kennen. Klar, im Volk Gottes sind alle wiedergeboren und im neutestamentlichen Volk Gottes, im Neuen Bund, sind alle wiedergeboren und kennen alle persönlich den Herrn, vom Kleinen bis zum Großen. Also, ich erinnere, wir sind in Josua 8 und das Ziel in Josua 8, überhaupt das Ziel in diesem Kapitel 5 bis 8, das Ziel war, zum Ebal zu kommen. Und da oben, Garizim und Ebal, die zwei Berge dort. Dort beim Ebal sollte das Gesetz verlesen werden. Ich lese es noch als Abschluss, dann wollen wir heute hier Schluss machen. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal, so wie Mose, der Knecht Jahwes, den Söhnen Israels geboten hatte. Wie im Buch der Weisung Moses geschrieben ist, einen Altar von ganzen Steinen, über die man kein Eisen geschwungen hatte, und sie opferten darauf Jahwe Brandopfer und schlachteten Friedensopfer, und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift der Weisung Moses, die er vor den Söhnen Israels geschrieben hatte. Und ganz Israel und seine Ältesten und Vorsteher und seine Richter standen an dieser und an jener Seite der Lade, den Priestern, den Leviten gegenüber, die die Lade des Bundes Jahwes trugen, der Fremde wie der Einheimische, die eine Hälfte gegen den Berg Garizim hin und die andere Hälfte gegen den Berg Ebal hin, wie Mose, der Knecht Jahwes, am Anfang geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Und danach las er alle Worte der Weisung, den Segen und den Fluch, nach allem, was im Buch der Weisung geschrieben ist. Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua nicht der ganzen Versammlung Israels vorlas, samt den Frauen und den kleinen Kindern und den Fremden, der in ihrer Mitte wandelte. Hier wird also das Gesetz jetzt installiert. Im Lande. Das Ziel ist erreicht. Das Gesetz bekommt seinen Platz. Und es wird hochgehoben. Und es ist schön, wie es hier steht. Kein Wort von allem, was Mose geboten hat, was Josua nicht vorgelesen hat. Alles hat er vorgelesen. Dem ganzen Volk, den Frauen und den Kindern, Fremden, allen. Das Gesetz wird aufgerichtet. Morgen möchte ich noch zu diesem Punkt, wollen wir noch hier weiter fortfahren. Und die weiteren Kapitel dann noch ansehen. Machen wir heute, wenn das recht ist, machen wir Schluss. Ich denke, Sie werden mir nicht böse sein nach so einem langen Tag. Heute ein bisschen früher Schluss machen.